Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Was steht im Koalitionsvertrag über Kirchen, Islam und Religionspolitik? Dazu gleich ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler und Theologen Ulrich Willems. Außerdem berichten wir über Impfappelle der katholischen und evangelischen Kirche und wir stellen Ihnen einen Dokumentarfilm vor, in dem es um den Kreuzzug der Kinder im 13. Jahrhundert geht. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Hier ein Zitat aus dem Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP. Da heißt es, Kirchen und Religionsgemeinschaften sind ein wichtiger Teil unseres Gemeinwesens. Wir schätzen und achten ihr Wirken. An mehreren Stellen des 177 Seiten starken Vertrages geht es um Kirchen, Religionsgemeinschaften und Religionspolitik, von den Staatsleistungen über das kirchliche Arbeitsrecht bis hin zur Anerkennung islamischer Gemeinden in Deutschland. Und in diesem Vertrag, der von den Parteien noch bestätigt werden muss, finden sich auch einige Stellen, die den Kirchen nicht gefallen dürften, etwa beim Thema Schwangerschaftsabbruch. All das kann ich jetzt besprechen mit Ulrich Willems. Er ist Professor für Politikwissenschaft, außerdem evangelischer Theologe. An der Universität Münster gehört er dem Exzellenzcluster Religion und Politik an. Guten Morgen, Herr Willems.
Einen schönen guten Morgen, Frau Dietrich.
Mit Blick in den Koalitionsvertrag, wird sich im Verhältnis des Staates zu Kirchen und Religionsgemeinschaften etwas Grundlegendes ändern in den kommenden 4 Jahren?
Man kann es vermuten, weil der Koalitionsvertrag doch einen anderen Ton aufweist als etwa der letzte Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung. Es werden etwas andere Akzente gesetzt, aber man muss auch sehen, dass die dort angekündigten Vorhaben oder Veränderungen auch erst einmal umgesetzt werden müssen. Insofern muss man mal gucken. Wenn Sie sich das im Einzelnen ansehen, was ich mit anderem Ton meine, dann war im Koalitionsvertrag 2018 noch die Rede von der Zusammenarbeit mit den Kirchen- und Religionsgemeinschaften auf Basis der christlichen Prägung unseres Landes. Die Kirchen- und Religionsgemeinschaften wurden als Partner des Staates bezeichnet. Jetzt ist vom kooperativen Trennungsmodell die Rede. Es wird von Religionsverfassungsrecht statt von Staatskirchenrecht geredet. Das deutet schon an, dass es ein distanzierteres Verhältnis zu den Kirchen- und Religionsgemeinschaften geben wird. Und die zweite wesentliche Veränderung betrifft den Islam. Im Koalitionsvertrag 2018 tauchte der Islam im Wesentlichen noch unter dem Kapitel Demokratie und Extremismusprävention auf. Jetzt ist von einer Verbesserung der Beziehungen und der Repräsentation der islamischer Verbände die Rede. Und es wird ausdrücklich auch der Schutz islamischer und jüdischen Lebens in Deutschland thematisiert. Also da deuten sich 2 Veränderungen an.
Dann lassen Sie uns ein paar der Themen etwas genauer anschauen. Beispiel Staatsleistungen. Das sind Zuwendungen an Bistümer und Landeskirchen als Entschädigung für Enteignungen im 19. Jahrhundert. Und schon in der Weimarer Verfassung war festgelegt, dass diese Staatsleistungen abgelöst werden sollen. Das ist bislang nicht gelungen, weshalb das Geld noch immer fließt. In diesem Jahr fast 600 Millionen Euro. Und man muss das vielleicht ausdrücklich nochmal sagen, das sind keine Kirchensteuern. Das will die Koalition aus SPD, Grünen und FDP nun ändern. Wie bewerten Sie das?
Also erst einmal ist es gut und wichtig, dass das überhaupt im Koalitionsvertrag drinsteht als Vorhaben. Es ist davon die Rede, dass es ein Grundsätzegesetz geben soll, einen fairen Rahmen für die Ablösung der Staatsleistungen. Allerdings wird festgehalten, dass dieses Grundsätzegesetz unter Beteiligung der Länder und der Kirchen erfolgen soll, also die Beratungen dazu. Das ist allerdings jetzt nach dem Grundgesetz, also Artikel 140 in Verbindung mit Artikel 138 Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung nicht nötig, weil dort festgehalten ist, dass das Reich damals, heute der Bund, die Grundsätze allein festlegt. Das ist einer der Punkte, wo man sagen muss, da wird man abwarten müssen, wie sich der Prozess tatsächlich vollzieht. Wenn Länder und Kirchen daran beteiligt sind, muss man eher damit rechnen, dass es zu keiner schnellen Lösung kommen wird, zu einer Verzögerung. Und die Frage ist, ob es überhaupt zu einer kommen wird in dieser Legislaturperiode. Man darf nicht vergessen, dass die Länder, auf die Länder erhebliche Leistungen zukommen. Das Gesetz von FDP, Grünen und Linken in der letzten Legislaturperiode, das schon mal einen solchen Vorschlag unterbreitet hat, sah etwa das 18,4-fache der jährlichen Zahlungen vor, also 600 Millionen mal 20, knapp 20. Da sehen Sie, was für Gesamtleistungen auf die Bundesländer zukommen. Das wird nicht allen Bundesländern gut gefallen. Insofern muss man da sehr genau beobachten.
Mhm. Auch für das kirchliche Arbeitsrecht kündigen die Ampelparteien Veränderungen an. Kirchliches Arbeitsrecht heißt unter anderem, dass üblicherweise nicht gestreikt werden darf und dass der Arbeitgeber auch Vorgaben zur Lebensführung machen darf, zum Beispiel keine geschiedenen Wiederverheirateten einzustellen. Da heißt es nun im Koalitionsvertrag, man wolle gemeinsam mit den Kirchen prüfen, inwiefern das kirchliche Arbeitsrecht dem staatlichen Arbeitsrecht angeglichen werden könne. Was halten Sie von der Aussage?
Also schon, dass sich dort das Wort Prüfung findet, statt ein klar formuliertes Vorhaben, das auch zu ändern, deutet darauf hin, dass auch man hier damit rechnen muss, dass das kein Vorhaben ist, das schnell umgesetzt wird. Man muss bei den beiden Punkten, die Sie angesprochen haben, auch unterscheiden, was Streikrecht und die spezifische Form der Aushandlung von Tarifverträgen anbelangt bei den Kirchen. Da wird sich nicht so viel ändern vermutlich, weil es da einen starken Schutz über das Grundgesetz gibt. Anders sieht das bei den Loyalitätspflichten aus. Und man kann in gewisser Weise den Eindruck gewinnen, dass die Koalition hier selbst gar nicht handeln will, sondern sich darauf verlässt, dass der Europäische Gerichtshof, der sich in den letzten Jahren in diesem Themenbereich sehr stark engagiert hat und viele der Loyalitätspflichten, die gegenüber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erhoben wurden, in Gerichtsverfahren sozusagen abschlägig beschieden hat, dass in gewisser Weise die Koalition darauf setzt, dass der EuGH auch weiterhin seine Arbeit tun wird und den Konflikten, die damit verbunden wären, bei der Neuregelung eher aus dem Weg gehen wird.
Also sowohl bei den Staatsleistungen als auch beim Arbeitsrecht klingt das ein bisschen nach langer Bank.
Nochmal, es ist sozusagen, man kann jetzt, das ist in gewisser Weise auch ein bisschen Kaffeesatzleserei aus diesen Formulierungen. Man wird jetzt schlichtweg einfach abwarten und beobachten müssen, wie die Koalition diese Fragen angeht. Man darf, glaube ich, aber auch nicht vergessen, die Religionspolitik ist ein marginales Politikfeld. Das steht, sehen Sie sich die Vorhaben der Parteien an, nicht im Vordergrund. Und zum Zweiten, also für die Vorhaben, über die wir gesprochen haben, da wäre der Bund zuständig. Aber für viele Vorhaben ist der Bund eben auch nicht der Hauptverantwortliche für die Religionspolitik, sondern es sind die Länder. Insofern, ja, also ich denke, wir werden tatsächlich abwarten müssen. Und man darf vielleicht auch in die jetzigen Formulierungen nicht zu viel hineinlesen.
Dann lassen Sie aber trotzdem uns noch mal auf die islamischen Verbände schauen. Da heißt es im Koalitionsvertrag, man werde das Religionsverfassungsrecht im Sinne des kooperativen Trennungsmodells weiterentwickeln. Das haben Sie eben schon angesprochen. Aber was ist damit genau gemeint?
Also wenn man sich die Formulierung im Koalitionsvertrag ansieht, dann geht es um die Verbesserung der Beteiligung und Repräsentanz der Religionsgemeinschaften, insbesondere der muslimischen Gemeinden. Und es heißt dann weiter, dass geprüft würde die Ergänzung des Rechtsstatus von Religionsgemeinschaften. Das könnte darauf hindeuten, und viele Kommentatoren und Kommentatorinnen in den letzten Tagen haben es auch entsprechend gedeutet, dass scheinbar dahinter sich das Projekt verbirgt, darüber nachzudenken, unterhalb des Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, der ja für viele Religionsgemeinschaften offen steht und unter anderem das Erheben von Kirchensteuern erlaubt, aber auch viele andere Vorteile mit sich bringt, einen neuen Status einzuführen, der sozusagen dann vielleicht insbesondere den islamischen Organisationen zukommen könnte. Das wäre sicherlich ein großer Fortschritt. Das würde Projekte, wie sie etwa auch die Bundesländer Bremen und Hamburg mit ihren Staatsverträgen mit muslimischen Verbänden gemacht haben, erleichtern. Das wäre, glaube ich, ein großer Schritt Richtung Anerkennung. Das Einzige, was an dieser Passage irritiert, heißt, das würde dann, dass man in gewisser Weise neuere, progressive und in Deutschland beheimatete islamische Gemeinschaften in den Prozess einbinden wolle. Wer immer dieses Wort mit progressiv in den Vertrag eingebracht hat, das klingt sehr danach, in gewisser Weise eine Prämie für politische Willfährigkeit zu verleihen. Und wenn man sich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts etwa zum Körperschaftsstatus ansieht und insbesondere etwa das Urteil zu den Zeugen Jehovas aus dem Jahr 2000, dann kann man, glaube ich, irgendwie, also ist diese Formulierung mehr als unglücklich. Und man darf vielleicht auch daran erinnern, dass es eine Kooperation mit der katholischen Kirche zu Zeiten gegeben hat, als sie das Prinzip der Religionsfreiheit noch nicht anerkannt hatte. Ja, 1953 ist nochmal die Toleranzdoktrin bestätigt worden, die im Kern besagt, überall da, wo die katholische Kirche in der Mehrheit ist, muss der Staat die wahre Religion durchsetzen. Also diese Formulierung mit progressiv ist extrem problematisch und man kann nur hoffen, dass das nicht zu einer höchst selektiven, auch die konservativen Verbände ausschließenden Praxis führt. Mhm.
Nun gibt es auch ein paar Themen im Koalitionsvertrag, die den Kirchen nicht gefallen. Es gab auch schon entsprechende Reaktionen, zum Beispiel zu der Absicht, den Strafparagrafen 219a zu streichen, also das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Welchen Einfluss haben die Kirchen überhaupt noch in solchen biopolitischen, bioethischen Fragen?
Also ich glaube, dass ihr Einfluss dramatisch geschwunden ist. Wenn Sie sich die Regelungen zum, also das, die Verabschiedung des Embryonenschutzgesetzes 1990 und des Stammzellgesetzes 2008 ansehen, dann haben die Kirchen noch eine erhebliche Rolle gespielt in diesen Prozessen. Ich glaube einfach, dass durch den Missbrauchsskandal in der katholischen, aber auch in der evangelischen Kirche, das, was man moralische Reputation der Kirchen nennen könnte, weitgehend aufgebraucht ist. Ich glaube, dass sie in gewisser Weise von Mitfahrern zu Zuschauern der Politik geworden sind in diesen Fragen, weil man einfach sagen muss, dahinter steht keine konsistente Ethik des Lebens mehr. Man kann in gewisser Weise nicht extrem zögerlich und zurückhaltend auf sexualisierte Gewalt innerhalb der eigenen Institution reagieren und dann gleichzeitig sich für den für eine restriktive Regelung des Schwangerschaftsabbruchs einsetzen. Ich glaube, dass die Kirchen in dieser Fragen, auch in den anderen biopolitischen Fragen, die im Koalitionsvertrag auftauchen, nicht mehr entscheidende Mitspieler sein werden.
Jetzt haben Sie die sexuelle Gewalt, den Skandal, Missbrauchsskandal in den Kirchen angesprochen. Da gibt es auch einen Satz im Koalitionsvertrag, den will ich mal leicht gekürzt vorlesen. Da heißt es, die Aufarbeitung struktureller sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen werden wir begleiten, aktiv fördern und wenn erforderlich gesetzliche Grundlagen schaffen. Reicht das aus Ihrer Sicht?
Ja, man darf nicht vergessen, dass das Feld, also der politische Umgang mit struktureller sexualisierter Gewalt hochproblematisch sind. Denn was immer es an gesetzlichen Maßnahmen gäbe, nehmen wir zum Beispiel die Einführung einer Anzeigepflicht oder das ist extrem umstritten, auch unter den Verbänden und Einrichtungen, die sich mit den Opfern solcher struktureller sexualisierter Gewalt beschäftigen. Also da sind, ich sag mal, ist dem Gesetzgeber auch die Hände gebunden. Er kann da nicht viel machen. Es sind eher die Länder, die was tun könnten, indem sie ihre Staatsanwaltschaften zu einer strikteren Verfolgung anhalten. Mhm. Man könnte aber natürlich auch darüber nachdenken. Man darf nicht vergessen, die Kirchen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und in dem eben schon erwähnten Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Zeugen Jehovas wird ganz klar herausgestellt, dass eine Bedingung für den Status die Achtung der fundamentalen Rechte der Person, körperliche Unversehrtheit ist. Und man könnte darüber nachdenken, ob man die Diskussion jedenfalls nicht beginnt, ob der Körperschaftsstatus problematisch ist in dieser
Sagt
Frage.
Ulrich Willems, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Münster und evangelischer Theologe. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Ich danke auch fürs Gespräch.
Angesichts immer neuer Höchststände bei den Corona-Infektionen in Deutschland fürchten auch die Kirchen einen weiteren Pandemie-Advent. Schon wird diskutiert, nach welchen Hygiene- und Einlassregeln man wohl Weihnachtsgottesdienste wird feiern können. Dass Impfen ein Gebot der Nächstenliebe ist, war schon öfter zu hören. Jetzt haben katholische und evangelische Bischöfe Impfappelle veröffentlicht. Daniel Knopp.
Impfen sei in dieser Pandemie eine Verpflichtung aus Gerechtigkeit, Solidarität und Nächstenliebe, so die katholischen Bischöfe nach einem Treffen in Würzburg. Aus ethischer Sicht sei es eine moralische Pflicht. Wir müssen uns und andere schützen, so die 27 katholischen Bischöfe Deutschlands. Auch der evangelische Landesbischof in Bayern, Heinrich Bedford-Strohm, hatte bei der evangelischen Landessynode in Geiselwind die Impfung als einzigen Weg aus der Pandemie bezeichnet.
Aber vor allen Dingen müssen wir alle mit Geduld diese Gespräche führen. Es darf nicht dazu kommen, dass die Emotionen hochgehen, die Leute sich ausklinken und dann praktisch dauerhaft in eine Entfremdung nicht nur von anderen Menschen, sondern auch vom Staat leben. Deswegen sage ich nochmal Geduld, Geduld, Geduld.
Zugleich dürfe die aktuell niedrige Impfquote nicht hingenommen werden, so Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Vielmehr müssten jetzt Menschen effektiv für die Corona-Impfung gewonnen werden.
Daniel Knopp berichtete. Kreuzzüge, das waren im Mittelalter von der Kirche ausgerufene Kriege gegen Heiden und Andersgläubige. Kreuzritter machten sich zum Beispiel auf den Weg, um Jerusalem vom Islam zu befreien und den christlichen Glauben durchzusetzen. Im Jahr 1212 soll es sogar einen Kinderkreuzzug gegeben haben. Verschiedenen Überlieferungen zufolge sollen tausende unbewaffnete Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Frankreich daran teilgenommen haben. Der Filmemacher Martin Papirowski beschäftigt sich seit Jahren mit den historischen Quellen und der Legendenbildung rund um den Kreuzzug der Kinder. Die ARD zeigt nun einen seiner Dokumentarfilme. Mechthild Klein berichtet über die Geschichte und den Film.
Eine unglaubliche Geschichte soll sich vor 800 Jahren in Köln zugetragen haben. Ein Kreuzzug der Kinder. Auf Geheiß seines sogenannten Kinderpropheten sollen sie sich im Jahre 1212 zu Tausenden auf den Weg gemacht haben, nach Jerusalem. Was ist dran an der Geschichte, die klingt wie ein Märchen aus dem Mittelalter? Wissenschaftler haben sich auf eine abenteuerliche Spurensuche begeben.
Der Film Der Kreuzzug der Kinder führt in Archive, mittelalterliche Chroniken und auf Friedhöfe. Der Filmemacher Martin Papirowski hat keinen Zweifel, dass die Geschichte des Kinderkreuzzugs echt sei. Das Phänomen, dass unbewaffnete Kinder einen eigenen Kreuzzug starteten, muss damals eine Sensation gewesen sein.
Alleine die Tatsache, dass über 30 angesehene Chronisten in Anführungsstrichen über das Ereignis berichten, es muss also den damaligen Zeitgenossen extrem ungewöhnlich vorgekommen sein. Und dieses extrem ungewöhnliche ist für viele Historiker ein Indikator dafür, dass an der Geschichte sehr viel Wahres dran sein muss.
Im Film sieht man Handschriften und Chroniken, die über den Kinderkreuzzug berichten. Darunter auch die Kölner Königschronik, die heute in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel aufbewahrt wird.
Die sogenannte Chronica Regiae Coliniensis. Sie entstammt der Epoche des Kinderkreuzzuges. Diese Handschrift beschäftigt sich mit den Ereignissen in Köln im Jahre 1212. Der lateinische Text erzählt von einer wundersamen Sache, die sich ereignet habe. Von Pueri, also von Kindern, die sich auf einen Kreuzzug begeben.
Im Film kommentiert das der Historiker Nikolaus Jaspert.
Wir haben nur aus dem 13. Jahrhundert über 50 Texte, Chroniken in der Regel, die davon berichten. Manche entstanden zeitnäher, also zeitnah zu den Ereignissen, andere mit dem Abstand einiger Jahrzehnte. Aber es ist doch eine Zahl an Quellen, die beachtlich ist und die keinen Zweifel daran lassen, zumal sie aus ganz unterschiedlichen Gegenden kommen.
Was den Film so interessant macht, sind nicht nur die verschiedenen Chroniken, sondern der Blick auf die Lebensumstände der Kinder vor 800 Jahren. Als in Köln der Kinderprophet Nikolaus seine Altersgenossen um sich versammelte, hatte er Erfolg mit seinen Ansprachen auf der Straße. Warum? Köln war damals die größte Stadt des Reichs. Sie zog viele mittellose Kinder und Jugendliche vom Land an, die dort in der Stadt aber auch oft kein Auskommen fanden. Für diese Kinder schien der Pilgerzug eine Chance zu sein. Anfang des 13. Jahrhunderts war die Zeit der Legenden über die christlichen Kreuzfahrer. Die Kreuzritter waren zwar in Jerusalem gescheitert, aber der Mythos geisterte weiter.
Jetzt kommt man auf die Idee, dass man unschuldige Kinder, das ist so dieses Innocence, dass nun unschuldige Kinder etwas versuchen, an dem die Alten in Anführungsstrichen gescheitert sind. So nach dem Motto, wir versuchen jetzt als Kinder und Heranwachsende etwas zu retten, was die Alten verbockt haben. Und die haben es ja nun nachweislich verbockt, weil wie wir wissen, es gab ja 4 Kreuzzüge, die zu nichts führten. Also eine komplett neue Vorgehensweise, das heißt mit der religiösen Kraft etwas zu bewegen und nicht durch physische oder militärische Brutalität.
Der junge Nikolaus aus Köln, so berichten die Chroniken, dieser Kinderprophet und Prediger berief sich auf göttliche Visionen. Ein Engel sei ihm erschienen, er habe den Auftrag, das heilige Grab Christi in Jerusalem von den Muslimen zu befreien, so berichtet eine mittelalterliche Handschrift.
Bis zum Juli 1212 soll er mehr als 7000 Kinder und Jugendliche um sich geschart haben. Wie fast alle mittelalterlichen Zahlenangaben scheint auch diese übertrieben. Aber eines zeigt sie deutlich, die Begeisterung für den Kinderpropheten.
Obwohl das Heilige Land längst von den Muslimen zurückerobert wurde, tönt von den Kirchenkanzeln wohl noch immer der Schlachtruf auf nach Jerusalem. Dorthin will auch der Kinderprophet und er hat Erfolg. Viele Kinder schließen sich ihm an. Doch der Kreuzzug endet in einem Desaster in Italien. Sehr wahrscheinlich verhungern viele Kinder auf den beschwerlichen Fußmärschen oder sterben an Entkräftung, etwa beim Gang über die Alpenpässe ohne Schuhwerk und Proviant.
Was wir wissen aufgrund der Quellen beispielsweise von Piacenza ist, dass ein gerütteltes Maß von Kindern über die Alpen ankam in einem völlig verwahrlosten Zustand. Und wir wissen von einem Ortsbischof aus der Nähe von Genua, wissen wir, dass er dafür plädiert hat, dass die Kinder wieder zurückgehen, aus Mitleid mit Blick auf die Verelendung dieser Kinder.
Manche dieser Kinder wurden in die Prostitution gezwungen. Andere wurden möglicherweise versklavt, sagt der Filmemacher Martin Papirowski. Überall litten Menschen unter Missernten, Epidemien und Hungersnöten. Doch man suchte nach spirituellen Wegen aus dem Elend, anstatt eigene Vorsorge zu treffen. Im 13. Jahrhundert sind Armuts- und Bettelorden aufgestiegen, als Gegenbewegung zur Konzentration von Reichtum und Macht in der Kirche. Doch sie hatten auch eine problematische Seite. Der Filmemacher nennt den Ordensgründer Franz von Assisi als Beispiel für diese Haltung.
Sie haben die starke Bewegung von dem Franziskus, das heißt das absolute Gottvertrauen. Franziskus, der sagt, wenn du gehst, nimm keinen Stock mit, nimm kein Geld mit, nimm keine Schuhe mit, nimm eigentlich gar nichts mit. Proviantiere dich nicht und verlass dich komplett auf Gott. Und das geht, salopp formuliert, grauenhaft nach hinten los. Diese überbordende Gottesgläubigkeit, nicht sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, sondern sich komplett sozusagen in eine ungewisse Zukunft zu begeben, das ist der tödliche Virus dieses Kinderkreuzzuges. Das ist der Spirit dieser Zeit.
Und der Dokumentarfilm Der Kreuzzug der Kinder ist heute Abend um 23.35 Uhr im Ersten zu sehen oder in der ARD-Mediathek. Mechthild Klein berichtete und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin. Nach uns und den Nachrichten meldet sich Sandra Schulz mit der Sendung Kontrovers. Heute zum Thema Ampelkoalition am Start. In welche Richtung geht es? Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.